Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Jeder, der im KI-Business unterwegs ist, wird das nachempfinden können. Gefühlt dreht sich das Rad so unfassbar schnell. Da macht es vielleicht Sinn, haben wir zumindest gedacht, einmal den Pausenknopf zu drücken und zurückzuschauen und sich mal einmal zu vergegenwärtigen, was in den letzten 12 Monaten passiert ist. Es gibt unfassbar viel, über das man reden kann. Deswegen haben wir uns 3 Plattformen rausgesucht, die wir exemplarisch nutzen wollen, um das zu verdeutlichen. Auf der einen Seite Claude, dann natürlich ChatGPT und nicht zu vergessen Gemini. Warum machen wir das eigentlich? Gefühlt war vor 12 Monaten alles irgendwie Hype. Es gab von allen möglichen Dingen Demos. Es gab so erste Agentenexperimente. Ganz viele Unternehmen waren noch in der Testphase. Es gab keinen richtig breiten Rollout auf Unternehmensseite. Wenn man sich das jetzt anguckt, sind wir ganz woanders. Wir haben Agenten, viele Dinge sind integriert in den Unternehmen. Es gibt Desktop-Apps, es gibt Systemassistenten, die deutlich ausgereifter sind. Unternehmen stehen mittlerweile vor echten Plattformentscheidungen und sind weg von diesem, wir probieren einfach mal ChatGPT aus. Genau, das war die Motivation, warum wir gedacht haben, es macht echt Sinn, da mal drüber zu sprechen. Wir, das bin natürlich nicht ich alleine, sondern Matthias bei uns im Hause, KI-Experte und für alles, was in irgendeiner Form mit diesem Thema zu tun hat, zuständig, ist mit an Bord. Moin Matthias.
Moin Nico, hallo.
Bevor wir inhaltlich starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert einfach diesen Kanal und wir versorgen euch wöchentlich mit neuem Input. Und damit soll es auch schon losgehen. Schauen wir uns als erstes OpenAI/ChatGPT an. Wie war der Stand vor 12 Monaten?
Ja, das damalige Arbeitswert von ChatGPT war ja definitiv GPT-4o, was man viel verwendet hat zur Erstellung von Texten, auch für Code und für Analysen. Gefolgt ist dann das ChatGPT-Modell 4.1, was sehr kontexttreu war. Das heißt, es hat sich sehr stark an die Regeln gehalten. Oder auch die ersten Modelle mit logischen Fähigkeiten und eine sehr große Fähigkeit, über Problemstellungen nachzudenken, die O3-Varianten. Das war so der damalige Stand und ja, vor allem bestochen hatten die Modelle damals bei der Benchmark-Performance und natürlich auch bei diesen Reasoning-Tests und den Coding-Benchmarks. Wie hat man ChatGPT damals genutzt? Damals hört sich wirklich komisch an, aber man kann es ja heute immer noch so nutzen, aber es gibt mittlerweile noch ganz andere Methoden. Der primäre Zugang damals war natürlich über den Browser, das heißt, man hat das Chatfenster geöffnet, seinen Prompt geschrieben und hat dann mehr oder weniger den Prompt immer weiter optimiert, bis man dann ein Ergebnis bekommen hat, mit dem man dann sehr gut weiterarbeiten konnte. Und so eine Sache wie, dass man jetzt ChatGPT auf dem Desktop nutzen kann, irgendwie eine App, eventuell noch mit App-Integration, das war dann eher so Zukunftsmusik oder wurde hier und da mal so als Bemerkung gedroppt, dass das auch bald möglich sein könnte. Ansonsten wurden natürlich dort auch erste Demos von ChatGPTs Operator gezeigt, also dem autonomen Agenten, der allein das Browserfenster bedient und dann entsprechende Informationen in Echtzeit für einen raussuchen konnte. Das war aber damals auch noch sehr holperig und man konnte dann tatsächlich der KI zusehen, wie sie an einem einfachen Formular bei der Auswahl von einer Zeit oder von einem konkreten Datum auf der Bahnseite scheiterte, dann nach einer Verbindung zu suchen, weil sie nicht verstanden hat, wie das Ganze funktioniert. Also das war zum Teil sehr lustig. Das funktioniert heutzutage auch wesentlich besser.
Okay, du hast gesagt, heutzutage funktioniert das wesentlich besser. Da kommen wir gleich zu. Ich finde es halt wirklich beim Zuhören interessant, wie in den Kinderschuhen das gefühlt eigentlich noch gesteckt hat. Und das ist halt nur 12 Monate her. Also das ist schon irgendwie sehr krass, wenn man sich das mal verdeutlicht. Kommen wir mal zum Status quo. Wo sind wir jetzt?
Ja, also gerade bei ChatGPT ist es ja so, dass sehr viele Modelle, auch die älteren Modelle, die Legacy-Modelle einfach rausgeschmissen wurden rigoros. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt nur noch 3 Varianten der Modelle, wo auch selbstständig von ChatGPT auch entschieden werden kann, welches Modell für welche Aufgabe verwendet wird, in welchem Form Reasoning betrieben wird für diese Aufgabe. Und was mir noch aufgefallen ist, dass man vorher ja immer die Möglichkeit hatte, über den Temperature-Wert, das war so eine Anweisung, Parameter, womit man der KI sagen könnte, wie kreativ ein Text werden sollte, dass man den damals noch manuell auf Stufe 2, also auf den Wert 2 setzen konnte und dann hat man wirklich sehr unvorhersehbare Ergebnisse bekommen. Das habe ich jetzt nochmal versucht mit den neuen Modellen zu reproduzieren und das funktioniert einfach nicht mehr. Also weil die KI dann von sich aus sagt, nein, das ist zu übertrieben, ich mache da erst ein Ergebnis, das möchtest du gar nicht haben. Das fand ich schon mal sehr interessant.
Also so richtig crazy Zeug kriegt man nicht mehr.
Nee, also das habe ich tatsächlich versucht, aber ich kriege es einfach nicht mehr so schön hin, wie es mal war, um diesen Parameter halt auch in Schulung demonstrieren zu können. Aber es zeigt halt auch, wie die KI in dieser Zeit auch dazugelernt hat und natürlich auch weiß, wenn ich jetzt von 3 Meta-Ads spreche, die für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung geschrieben werden sollen, dass da jetzt nicht kompletter Blödsinn mehr bei rauskommt. Also da kommen schon brauchbare Ergebnisse raus, aber vielleicht im letzten Step, und das ist, was es dann ausmacht, wenn man den Kontext dazu liefert, was jetzt meine genauen Bedürfnisse an dieser Anzeige sind. Also man bekommt jetzt nicht mehr irgendwie so ein Ergebnis, dass man denkt, kann ich jetzt gar nicht mehr gebrauchen? Oder kann ich jetzt gar nicht gebrauchen? Ist irgendwie überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Sondern es ist eigentlich eine gute Grundlage, mit der man schon mal weiterarbeiten kann.
Das ist ja die inhaltliche Weiterentwicklung des Tools. Du hast im Absatz vorher davon gesprochen, dass auch der Zugang, also wie man das Tool überhaupt nutzt, vor 12 Jahren noch, naja, eigentlich
vor 12 Jahren.
Geil.
So kommt es einem fast vor.
So kommt es einem vor. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Also vor 12 Monaten einfach. Ja, ganz anders war gefühlt irgendwie so wirklich in den Anfängen. Also man konnte sich nur über den Webbrowser einloggen. Wie läuft das heute?
Ja, heutzutage hat man immer die Möglichkeit, irgendeine Form von App zu installieren von den Anbietern, die dann auch mit dem einen oder anderen Tool noch angereichert sind, um noch besser arbeiten zu können. Und was da natürlich jetzt auch schon erkennbar ist, dass es halt irgendwie immer mehr dahin geht, dass die KI Einzug auf den heimischen Computer erhält und dann dort auch einen einfachen Zugang zu, jetzt einfach mal objektiv gesprochen, zu Dateien enthält. Ob das jetzt erstmal gut oder schlecht ist, lassen wir es erstmal offen. Was natürlich auch hinzugekommen sind, ist die Möglichkeit, verschiedene Apps mit Konnektoren mit ChatGPT zu verbinden. Beispielsweise ein Connector zu Google Drive zum Beispiel oder auch zu Sheets oder Docs, je nachdem, mit was man arbeitet. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr hin und her kopieren, sondern ChatGPT kann die Ausgabe direkt beispielsweise nach Google Docs überführen.
Okay, wenn du das mal in wenigen Sätzen, wenigen Worten vergleichen würdest, wo war OpenAI oder was war OpenAI März 25? Was sind sie heute? Was sind deren Herausforderungen heute?
Genau, also damals waren sie auf jeden Fall Modell-Champion. Das heißt, sie hatten eigentlich so mit die besten Modelle, auch die breitesten Anwendungsfälle. Sie hatten für jeden Case irgendwie ein spezielles Modell entwickelt. Und heute ist eigentlich eher so der Druck auf OpenAI, dass sie sich beeilen müssen, eine Plattform bereitzustellen, die über Apps und zusätzliche Funktionen verfügt und natürlich auch im Bereich der Enterprise-Funktion besser aufgestellt ist als die Konkurrenz. Und natürlich das Thema jetzt Agentic AI, dort noch weiter voranzukommen und die entsprechenden Tools bereitstellen zu können.
Cool. Schauen wir uns den nächsten Player am Markt an. Anthropic mit Claude. Gleicher Zeitraum, gleiche Vergleichsperioden, sagen wir mal. Wie sah die Lage bei den Kollegen vor einem Jahr aus?
Ja, Claude ist irgendwie ganz interessant, weil es gab Menschen damals, die fanden Claude ganz toll. Andere haben wiederum gesagt, nee, ChatGPT ist 1000-mal besser als Claude. Das heißt, es war so ein Insider-Favorit, wo die Leute auch mit geliebäugelt haben, okay, gut, ChatGPT sind die Großen und Bösen und Claude ist viel besser, weil sie bessere Sicherheitsvorkehrungen etc. treffen für ihre Modelle und generell für ihre Anwendung und weil sie eher so in die Richtung verantwortungsvolle Nutzung von KI gedacht haben und die Menschen dadurch gebracht haben, zu Claude zu wechseln.
So ein bisschen Think Different in klein.
Ja, vielleicht sowas in der Richtung. Claude 3 wurde so als starke Alternative zu ChatGPT 4 mehr oder weniger auch vermarktet. Und ja, viele waren auch der Ansicht, dass das Modell ja persönlichere, menschlich ähnlichere Antworten geliefert hat, gerade wenn es irgendwie in die Richtung Texterstellung ging. Ist heutzutage immer noch so, aber es gibt halt unterschiedliche Geschmäcker auch. Von daher kommt es wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an, was man von seinem Text erwartet und was nicht.
Was ist deine Meinung?
Für lange Texte finde ich Claude tatsächlich auch sehr, sehr gut. Gefällt mir auch ganz gut die Schreibweise. Aber so für so analytische Sachen oder wenn es irgendwie man schnell irgendwie so eine Antwort möchte, dann bevorzuge ich tatsächlich ChatGPT.
Okay. Ja, Agenten-Tool-Status war ja auch eins der Themen, was wir uns bei ChatGPT angeguckt haben oder worüber du was berichtet hast. Wie war das bei Claude vor einem Jahr?
Bei Claude muss man tatsächlich noch ein kleines Stückchen weiter zurückgehen ins Jahr 2024. Da wurde nämlich von Anthropic das MCP veröffentlicht. Das ist das Model Context Protocol. Und dieses Model Context Protocol ist im Prinzip sowas Ähnliches wie eine API-Funktion, also eine Umgebung, in der man über bestimmte Befehle und Anfragen Informationen zurückkriegt. Und dieses Model Context Protocol ermöglicht es Sprachmodellen, auf solche aufbereiteten Informationen zurückzugreifen. Das heißt, ich kann im Prinzip meine API-Anfrage, die ich habe, einfach per Sprachmodell stellen und das Sprachmodell sucht diese Information mit Hilfe des MCP-Servers und bekommt dann die Antwort zurück und kann dann Auskunft über diese Frage dann geben. Es ist ein sehr schneller Ansatz und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, über dieses MCP oder mit mehreren MCPs zusammenzuarbeiten mit der KI, um auch Sachen untereinander austauschen zu können. Und damals war natürlich dieses doch sehr komplexe Thema eher was für technisch sehr versierte Nutzer vorrangig interessant. Und es war jetzt ja auch noch kein offizieller Standard. Das hat sich jetzt auch so ein bisschen gedreht. Das heißt, dieser Standard ist jetzt eigentlich in aller Munde, wird von allen auch soweit unterstützt, sodass es das Austauschformat geworden ist.
Ja, das klingt ja auf jeden Fall, ja, nennen wir es mal nerdig. Also es ist nichts für die große breite Masse. Es ist kein Standard, den man jetzt irgendwie im Unternehmen einführen kann. Es klingt halt sehr nach experimentell. Wo sind die heute? Also wo steht Claude heute?
Ja, Claude hat sich sehr, sehr stark weiterentwickelt, auch was die Integration in eine verfügbare App jetzt angeht. Wir haben neue Modelle wie Opus 4.6 und 4.7 und ebenfalls auch neue Sonnet-Versionen, die sehr, sehr stark sind im Bereich Coding. Das heißt, es wird von Entwicklern sehr gerne verwendet. Es hat ein sehr, sehr großes Kontextfenster, Langzeit-Reasoning-Fähigkeiten und auch eine sehr robuste Leistung, gerade wenn es halt mehrere Aufgaben gibt, die abgearbeitet werden müssen. Und ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, es gibt auch eine eigene Claude-App mittlerweile, Claude Desktop, die man jetzt in Kombination mit Claude Code auch zum Programmieren verwenden kann. Und so der Game-Changer an der Sache ist, dass man jetzt nicht irgendwie einfach eine kleine Codezeile schreiben lässt, sondern dass man tatsächlich die komplette Codebasis hochladen kann. Man kann beispielsweise nach Bugs recherchieren oder einfach den Code von der KI nochmal gegenchecken lassen etc. Also da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten in diesem Bereich, um mit KI und Code zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es noch Claude Cowork. Das ist im Prinzip eine Art Agent, der verschiedene Aufgaben übernehmen kann, wie Auswertung, Zusammenfassung und Recherche. Aber es gibt auch die Möglichkeit, jetzt verschiedene andere Agenten mit einzubinden und natürlich das Model Context Protokoll, wo man hunderte von anderen Tools jetzt anbinden kann und zusammen mit Claude arbeiten kann.
Und wie würdest du die Entwicklung in den letzten 12 Monaten zusammenfassen?
Also definitiv ist Claude so als, ich sag's jetzt mal, Insider-Tipp doch ganz schön in den Mainstream gelangt. Also gerade wenn man sieht, wie viel Werbung dafür im Netz irgendwie verfügbar ist und wie viele diese neuen Funktionen jetzt pushen und präsentieren. Es ist halt wirklich eine richtige Art von Baukasten geworden, mit dem man sein eigenes System entwickeln kann oder seine Arbeitsweise zum Teil auch automatisieren kann über diese MCPs, was natürlich nicht ganz ohne Risiko ist, aber das bietet jetzt schon krasse Möglichkeiten, seinen Arbeitsalltag wesentlich zu vereinfachen.
Kommen wir zum dritten Player. Dürfen wir nicht vergessen, Plattform Google mit Gemini ist natürlich auch noch am Start. Man hatte eine Zeit lang das Gefühl, uiuiuiui, das wird ein bisschen eng für die Kollegen. Wie war das vor einem Jahr?
Ja, tatsächlich war ich vor einem Jahr von Google noch ziemlich enttäuscht tatsächlich. Also wir hatten die Version 1.5 Pro, die schon besser war als das, was davor gab. Aber wenn man da Da hatte man dann zu dem Zeitpunkt immer noch Bart so ein bisschen im Hinterkopf und hat sich so gedacht, naja, so Google kann einfach keine KI. Und dann kam halt das große Kontextfenster erstmal dazu, was das ganz interessant gemacht hatte. Also sie waren die Ersten, die 1 Million Token Kontextfenster angeboten hatten für dieses Sprachmodell für 1.5.
Was heißt das übersetzt?
Das ist im Prinzip der Umfang an Token, also an Wörtern, wenn man es so möchte, die das Sprachmodell verarbeiten kann. Und 1 Million Token entspricht ungefähr 1500 DIN A4 Seiten.
Okay.
Also schon ziemlich viel, auch für damals. Und wenn man sich das jetzt in der Retrospektive anschaut, war das natürlich auch eine Art Vorarbeit für Notebook LM beispielsweise, wo wir jetzt ja auch heute einfach unsere Dokumente hochladen können, uns den Kontext abfragen lassen können. Und das ist natürlich jetzt in den neuen Versionen noch viel, viel besser geworden. So, und den ersten großen Sprung, wo man gesagt hat, okay, es könnte jetzt, geht jetzt so in die Richtung von ChatGPT, und dann hat man schon erste Entwürfe und Demos von Gemini 2.5 Pro bekommen und auch gesehen, zu was das Modell in der Lage ist. Und dann hat man sich dann schon so gedacht, okay, ja, vielleicht können sie es doch, und das, die Ausgaben wurden auch schon ein bisschen besser. Aber es war natürlich noch nicht so, dass man gesagt hat, es wird jetzt irgendwie alles ersetzen.
Okay, also den Start verstolpert, und was ist da mit dem Lauf passiert?
Hat sich sehr gut entwickelt. Es sind immer mehr Apps, die es sowieso schon bei Google gab, einfach in diesen KI-Bereich mit reingezogen worden. Das heißt, nahezu jede App in Google Workspace hat jetzt eine KI-Funktion, und zum Teil können die unterschiedlichen Anwendungen auch miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich jetzt in Gemini beispielsweise mein Hintergrundwissen von einem Notebook reinziehen möchte, ist das kein Problem mehr. Ich kann einfach das Notebook auswählen und dann damit weiterarbeiten. Also da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Und wenn man bedenkt, dass jetzt Gemini 3 1 Pro auch erschienen ist mit den ganzen Reasoning-Fähigkeiten, mit dem Deep-Thinking-Modus für längere Aufgaben und dem immer noch sehr großen Kontextfenster, ist das mittlerweile ein ernstzunehmender Konkurrent zu OpenAI geworden, was natürlich dann auch den Vorteil hat, dass halt schon zahlreiche Apps sozusagen mitgeliefert werden, die die anderen Konkurrenten noch nicht am Start haben. Ja, also das Google-Ökosystem spielt ihnen jetzt stark in die Karten, weil sie natürlich jetzt in jeder Art von App die KI einsetzen können, sei es jetzt in Mail beispielsweise, um E-Mails zusammenfassen zu können, sei es jetzt beim Schreiben von Briefen, als Assistenz in der Tabellenverarbeitung, in der Analyse von Tabellendaten. Also da ist jetzt Google sehr weit vorne, und auch die Modelle sind jetzt dazu in der Lage, dann die entsprechenden Ergebnisse zu liefern, die man beispielsweise für eine Auswertung auf Zahlenbasis braucht. Was man auch nicht vergessen darf, dass Gemini jetzt auch auf allen Android-Geräten am Start ist und natürlich auch zukünftig Siri etwas unterstützt von Apple. Das war ja auch damals auch noch nicht abzusehen, dass Apple so gar nichts liefern kann in dem Bereich und jetzt tatsächlich auf Gemini setzt, um Siri weiterzuentwickeln und weiter voranzubringen. Das hätte auch so keiner erwartet, weil sie ja erst anfangs die Kooperation mit OpenAI eingegangen sind für ihre Apple Intelligence System.
Okay, auch hier brauchen wir kurze Zusammenfassung der Reise von März 2025 bis heute für, ja, eigentlich für die marktführende Plattform Google mit seinem Modell Gemini.
Ja, im März 2025 wirkt Gemini eigentlich eher wie so eine weitere Chat-Optionsalternative, wo man die KI mal benutzen kann. Aber es hat eigentlich keiner so richtig ernst genommen, dass man da wirklich die guten Antworten kriegt. Und mittlerweile ist es ja ein komplettes KI-System geworden, wo man den Zugriff über nahezu alle Google-Dienste kriegt und die KI innerhalb diesen Apps auch nutzen kann.
So, jetzt haben wir uns die drei Systeme einzeln angeguckt. Was bedeutet das in Summe? Also wie ist der Markt heute? Wie sind die aufgestellt?
Ja, man merkt halt, dass OpenAI immer noch eine sehr große Reichweite hat und die Marke, die sich damals entwickelt hat, ist heute auch immer noch sehr, sehr stark. Es gibt ja auch sehr viele Forschungsprojekte, die da durchgeführt werden, um Modelle im Bereich Forschung zu positionieren. Und die Herausforderung, die sie jetzt haben, dass sie mit ihrer Plattform, sei es jetzt in Form von Apps oder im Desktop-Bereich, nicht nur das beste Modell sind, sondern dass sie eine ähnliche Plattform in Zukunft vielleicht bereitstellen, wie es jetzt Claude macht, indem die ganzen KI-Funktionen gebündelt werden und dass sozusagen eine Art Workspace geschaffen wird, wo man lokal auf seinem Rechner mit der KI arbeiten kann. Ja, bei Claude sind die Stärken definitiv die hohe Schreibqualität, das Coding und das lange Reasoning, aber halt jetzt auch dieser Ansatz über die Claude Desktop App, die MCPs mit anzusteuern, ihr eigenes Ökosystem immer weiter auszubauen, sei es jetzt mit Claude Code oder was jetzt auch vor kurzem erst veröffentlicht wurde, Claude Design, wo es möglich ist, ganze Designentwürfe zu gestalten und was dann wiederum auch wieder mit Claude Code dann tatsächlich in Programmiersprache umgesetzt werden kann. Das ist ein krasser Vorteil und Anthropic hat hier erstmal vorgelegt und die anderen müssen jetzt erstmal nachziehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, Claude hat auf jeden Fall seinen klaren USP entwickelt, gefunden, rausgearbeitet in Form der Desktop-App mit dem Baukastensystem, was sie da haben. Ja, die Strategie von Google ist auch einigermaßen ersichtlich. Sie haben ihr Ökosystem, sie haben ihre mobilen Endgeräte, auf denen sie halt als Betriebssystem unterwegs sind. Sie haben die Integration in Siri. Das Ökosystem ist da und sie nutzen halt ihre KI-Funktion oder implementieren ihre KI-Funktion in das Ökosystem, was halt da ist. Und ja, es wird interessant sein zu sehen, wie ChatGPT jetzt nachzieht, was deren USP wird, welche Funktionen sie an den Start bringen, um in diesem Dreikampf ja weiter ihre Rolle zu spielen und ihren Platz zu behaupten. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen, sehr schön.
Perfekt, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert einfach diesen Kanal. Für noch mehr Wissen schaut meinen Blog vorbei, besucht unsere Webinare. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, Matthias. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
Ich danke dir.
Und wir treffen uns in 12 Monaten hier wieder und sprechen über das, was damals, nämlich heute,
passiert ist. Was damals vor 24 Jahren geschah.
Vor 24 Jahren passiert ist. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge der Webnet-Snacks.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnet überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.